Deutschlandfunk. Der Tag.
We was up at 4 o'clock yesterday morning, caught the 6 o'clock train and arrived here in this position at 8 o'clock yesterday morning.
Heute heißt es also nach 10 Tagen Trauerzeremonie endgültig Bye-bye Queen Elizabeth.
The Queen is born to the Abbey, where she was married in 1947, crowned in 1953.
Unsere Korrespondentin hat heute Morgen bei uns im Programm schon gesagt, diese Beerdigung, das ist quasi die Mutter aller Beerdigungen. Da wird wirklich alles aufgefahren, was man sich vorstellen kann. Und die Gästeliste, keine Ahnung, ob es jemals bei einem Ereignis so eine Gästeliste gab. Ungefähr 2000 Trauergäste, Mitglieder von allen möglichen anderen Königsfamilien, der japanische Kaiser zum Beispiel, dann Staatschefs aus zig Ländern. Und das Ganze ist auch ein riesiges Medienereignis. Überall Sondersendungen den ganzen Tag. Und das verfolgen wahrscheinlich Millionen Menschen vor dem Bildschirm. Sandra Pfister wird uns gleich berichten, wie das in London genau aussieht. Und wir sprechen auch darüber, warum da eigentlich so ein medialer Hype drum gemacht wird, auch bei uns in Deutschland. Außerdem, die EU-Kommission hat vorgeschlagen, Ungarn Milliarden aus den EU-Töpfen zu streichen, wenn die nichts gegen die massive Korruption und Rechtsstaatsverstöße machen. Unser EU-Korrespondent Peter Kapern erzählt uns gleich, warum er das aber eher für eine leere Drohung hält und glaubt, dass sich Viktor Orban da doch irgendwie wieder rauswinden kann. Das sind die Themen heute in der Tag am 19. September. Ich bin Josephine Schulz. Hi. Ich muss ganz ehrlich gestehen, ich fand oder finde das ein bisschen befremdlich, wie seit 10 Tagen und auch heute auf allen Kanälen gefühlt rund um die Uhr über die Queen berichtet wird. Wir haben das heute Morgen bei uns auch in der Redaktion diskutiert und da gab es sehr unterschiedliche Meinungen. Und viele haben dann aber eben auch gesagt, das ist nun mal das Medienereignis schlechthin und das bewegt Millionen, wenn nicht sogar Milliarden Menschen auf der Welt. Und am meisten natürlich die Menschen in Großbritannien. Deswegen sprechen wir jetzt nochmal mit unserer Korrespondentin Sandra Pfister in London darüber, wie dort heute die Stimmung ist, warum diese Faszination so groß ist und warum das für viele vielleicht tatsächlich das Ereignis ihres Lebens ist. Hi Sandra.
Hallo.
Sandra, du warst oder bist heute in London unterwegs und hast dich da unter die Menge gemischt. Erzähl doch mal ein bisschen, wie sieht das da aus in London entlang dieser Prozession und wie ist da die Stimmung?
Als ich da heute Morgen hingekommen bin, war noch recht wenig los, sondern da hatte das schon in sich so einen prozessionsartigen Charakter, weil man da so gelenkt wurde durch die Stadt. Die Briten sind unheimlich gut, Menschen so zu führen durch diese Stadt hindurch. Und dadurch hatte man schon das Gefühl, auf der Strecke lernt man so viele Menschen kennen, weil alle das gleiche Ziel haben, nämlich zu diesen Absperrungen zu kommen. Und es war schon auffällig, es waren viele in Schwarz gekleidet. Viele hatten Rucksäcke dabei und Campingdecken. Also es entstand dann relativ schnell am Hyde Park, wo ich dann war, weil da so viele Monitore aufgebaut waren, wo viele Menschen gucken konnten. Da entstand dann relativ schnell so eine Picknick-Atmosphäre. Da sind die Engländer auch sehr gut drin, aus allem ein Picknick zu machen. Es war dann erstmal relativ gelöst und es füllte sich auch schnell, aber alle saßen, alle aßen erstmal was und tranken was. Und ich finde jetzt im Laufe dieser Bestattungszeremonie in der Westminster Abbey, wo sich die Prozession so in Gang gesetzt hatte, die Stimmung wurde immer düsterer, es wurde so ein bisschen schwerer und ich habe dann am Ende nochmal versucht, mit den gleichen Leuten zu reden, mit denen ich schon am Anfang geredet hatte. Und teilweise waren die gar nicht mehr in der Lage, mir zu schildern, was sie so bewegt hat und warum es sie so bewegt hat, weil sie wirklich Tränen im Gesicht hatten, weil sie, sie konnten gar nicht mehr sprechen, weil sie so bewegt waren. Und das hat mich dann irgendwie schon berührt. Weil man erstmal denkt, das ist ja ein Massenphänomen, komisch irgendwie, warum sind die alle hier so mitgenommen? Ja, aber tatsächlich würde ich sagen, so war das. Es ist unheimlich voll in der Stadt und gleichzeitig eigentlich recht still, abgesehen von diesen Militärmärschen.
Ja, das hätte ich dich jetzt auch gefragt, weil du hast ja mit vielen Menschen gesprochen, was die dir eigentlich erzählen. Also jetzt hast du gesagt, ganz viele weinen. Aber haben die dir irgendwie erzählt, warum sie jetzt persönlich so traurig sind?
Das haben sie mir dann eben nicht mehr erzählt, weil sie es gar nicht mehr, dann wollten die gar nicht mehr so richtig reden. Was ich aber in den Tagen davor schon rausgehört habe, ist, die haben das Gefühl, sie verlieren hier so eine Übermutter. Vielleicht lässt es sich so sagen. Manche sagen auch so eine Großmutter, die irgendwie in jedem Haushalt so quasi mitgelebt hat. Also eine, die noch aus den Zeiten von Winston Churchill kommt, alle möglichen Höhen und Tiefen mitgemacht hat und die quasi so zum Inventar gehört. Und die auch vielleicht jetzt auch ein bisschen verklärt wird, aber die auf jeden Fall steht als Symbol für Stabilität, für langen Atem, für Überparteilichkeit. Die hat sich von keiner Seite vereinnahmen lassen, also können alle unterschreiben, was sie sagt, wollte ich gerade sagen, aber es stimmt ja nicht, weil sie hat ja de facto nicht viel gesagt. Die ist ja wie so eine Fläche, auf die alle projizieren, für sich steht. Ich glaube, deswegen sind viele auch so traurig, weil sie das Gefühl haben, das ist eine einigende Figur. Ich habe was verloren, von dem sie gar nicht wissen, was es denn letztlich war, abgesehen von dieser bindenden Symbolkraft.
Und du hast ja lange in London auch gelebt. Ist das tatsächlich so ein Massenphänomen, was schon immer bei allen so war, diese super emotionale Beziehung zur Queen? Weil ich gebe zu, ich tue mich ein bisschen schwer, das nachzuvollziehen.
Ich kann das verstehen, dass du dir schwer damit tust, das nachzuvollziehen. Hier hatte ich manchmal das Gefühl, dass die Deutschen mehr Queen-Verehrung an den Tag legen als die Briten. Die Briten haben das immer mit so einem ironischen Unterton gemacht. Die haben ja einen großen Hang zum Sarkasmus und zur Ironie und haben sich da immer so ein bisschen drüber lustig gemacht. Klar, die Queen irgendwie, Pfadfinder muss auf die schwören.
So, und an der Stelle ist uns dann leider die Leitung völlig zusammengebrochen, weil da wahrscheinlich in London das Netz total überlastet ist. Deswegen mussten wir dann umsteigen auf das gute alte Telefon.
Genau, also was ich hier auffällig finde, die ganze Zeit haben die Briten ihre Königin schon, glaube ich, auch verehrt und geliebt, aber immer mit so einem etwas ironischen Zungenschlag. Also die haben sich auch ganz gerne mal ein bisschen über die lustig gemacht und sie auf die Schippe genommen und trotzdem gefeiert und trotzdem Fähnchen aufgehängt und so. Dieser leichtere Zungenschlag, der ist so ein bisschen verloren gegangen. Jetzt hat das schon so eine Gravitas. Die ist wirklich nicht mehr da. Wir erleben einen Verlust. Das ist schon so eine Art nationales Trauern. Und ich habe da auch Menschen getroffen, die sagen, ich bin explizit kein Royalist. Ich bin jetzt kein Antimonarchist, aber meinetwegen brauche ich diese Institution überhaupt gar nicht. Aber die Frau hat uns hier zusammengeschweißt. Und sie empfinden es auch so, dass sie sehr viel positive Rückmeldungen aus dem Ausland kriegen für diese Queen oder bekommen haben für diese Queen. Und ich glaube, es gibt viele Briten, die sich auch gerade nicht so ganz sicher sind, wie ihre Stellung in der Welt ist, wie sie nach Brexit wahrgenommen werden, wie sie mit ihrer kolonialen Schuld wahrgenommen werden. Und die sagen, okay, aber das ist etwas, dafür wurden wir sogar im Ausland geliebt. Insofern doppelt schade, dass sie nicht mehr da ist.
Ich hatte auch so ein bisschen den Eindruck, dass gerade in Großbritannien jetzt eher wenig kritische Stimmen auch zu hören waren. Aber ich habe auch gehört, dass Kritik teilweise unterdrückt wurde, also dass Menschen festgenommen wurden, die sich auf der Straße kritisch geäußert haben. War das so? Wie war dein Eindruck? Also gab es einfach wenig Kritik oder wurde die wirklich so ein bisschen unterdrückt?
Ich habe das Gefühl, es gab wirklich sehr wenig Kritik. Allerdings muss ich auch sagen, diese Festnahmen gab es auch. Auch darüber wurde viel diskutiert. Das wurde jetzt nicht versteckt. Und da wurde auch Kritik daran geübt, dass die Polizei da vielleicht überreagiert hat. Es war aber nicht so, dass es flächendeckend große Versuche gegeben hätte, zu protestieren und Kritik an diesem ganzen Brimborium zu artikulieren oder an der Institution selbst. Ich habe das Gefühl, diese Kritik gibt es. Aber jetzt ist nicht der richtige Zeitpunkt dafür. Ich könnte mir vorstellen, wenn die Performance in Anführungszeichen von Charles nicht gut ist, wenn er die Briten enttäuscht, die geben ihm im Moment viele Vorschusslorbeeren, wenn er die enttäuscht, wird es bestimmt wieder hochkommen, weil er nicht so sakrosankt ist wie seine Mutter.
Jetzt sind wir ja hier, also auch der Deutschlandfunk, wir sind ja nicht in Großbritannien. Trotzdem wird das auch in Deutschland alles akribisch abgebildet von den Medien. Wie erklärst du dir das, dass das offenbar auch hier in Deutschland viele Menschen interessiert? Oder ist das vielleicht gar nicht so, sondern die Medien machen da einfach einen riesen Bohai drumherum?
Ich persönlich glaube, dass es viele interessiert. Zum einen, wie ich so eingangs erwähnt habe, das ist eine Frau, die hat 70 Jahre regiert. Die hat politisch keinen sichtbaren Einfluss genommen, aber die hat alle großen Politiker des laufenden und des vergangenen Jahrhunderts gekannt. Die hat quasi einen Überblick und eine Weitsicht in gewisser Weise, die wir nicht mehr haben. Und viele ältere Deutsche kennen sie eben auch. Also auch die haben das Gefühl, die Queen war immer da. Dann glaube ich, dadurch, dass sie sich wirklich niemals groß geäußert hat und für alle so eine Leerstelle, so eine Projektionsfläche blieb, können sich viele mit dieser Frau identifizieren, weil sie ihre eigenen Ideen und Projektionen auf sie übertragen können. Mal abgesehen davon, was wir immer wieder alle sagen, sie stand für Pflichtbewusstsein, sie stand für alte Werte, sich dann für sich selbst nicht so wichtig nehmen, in den Hintergrund treten. Ich glaube, auch danach gibt es eine leise Sehnsucht.
Ich habe jetzt von Freunden von mir, also das ist jetzt natürlich nicht repräsentativ mein persönliches Umfeld, aber da habe ich eher die Rückmeldung bekommen, dass sie es komisch finden, dass auch Sender wie der Deutschlandfunk da so ausführlich berichten und dass das eigentlich eher was wäre für die Gala oder für die Bild-Zeitung. Wie siehst du das? Also ist das Gala-Talk oder hat das tatsächlich eine wirklich politische Relevanz? So wie ich dich eben verstanden habe, würdest du eher sagen, das hat wirklich eine Relevanz?
Ich würde sagen, es hat eine Relevanz. Es ist natürlich beides, das kann man überhaupt gar nicht abstreiten. Das ist so ein bisschen Celebrity-Talk und insbesondere, wenn es in die Richtung geht, Harry, Meghan und so weiter, da muss man wirklich aufpassen, dass man da nicht ins falsche Fahrwasser gerät. Ich glaube aber, dass die Queen eine Softpower hat, nicht eine politische Power, sondern eine Softpower und dass es deswegen berichtenswert ist, denn sie überwölbt, ja, das wird ja hier auch immer gesagt, sie überwölbt das Politische und ich glaube, danach gibt es eine tiefe Sehnsucht in dieser sehr disparaten Welt, wo jeder sein eigenes Süppchen kocht und Politiker kommen und gehen und Probleme lösen oder nicht lösen. Insofern finde ich es gut, dass wir da viel drüber berichten, denn wir sind ja auch gehalten, abzubilden, was sich in diesem Land abspielt. Und wir können nun mal den Fakt nicht übersehen, dass viele Menschen von ihr so berührt sind, sowohl in Großbritannien wie offenkundig auch in Deutschland und, wenn ich das richtig sehe, durchaus auch weltweit.
Glaubst du, dass jetzt nach heute, nach diesem Begräbnis, das Thema in Großbritannien dann auch erstmal wieder beendet ist und man wieder übergehen kann zur Tagesordnung?
Interessanterweise hatte ich bei denen, die ich befragt hatte, das Gefühl, die haben ein bisschen Sorge, dass alle sofort wieder zur Tagesordnung übergehen. Denn die Tagesordnung hier ist natürlich sehr unerfreulich. Es gibt wie bei uns die Energiekrise, die Preise hier gehen noch weiter nach oben. Das Land hat eine neue Regierung, von der völlig unklar ist, wie stabil die ist, wie lange die trägt. Ich glaube, so ein bisschen merken jetzt alle oder ahnen alle, dann jetzt gleich geht die politische Schlammschlacht wieder los. Hohe Schulden, das Land muss sich weiter verschulden, ist an der Schwelle zur Rezession. Also das ist so ein bisschen wie die Ruhe vor dem Sturm jetzt mit diesem Schlusspunkt, mit dem Begräbnis der Queen. Es geht wieder weiter im politischen Klein-Klein, aber diese Überfigur ist nicht mehr da, die vielleicht auch so die Risse ein bisschen zugekleistert hat.
Sandra, dann danke dir für deine Eindrücke. Du hast jetzt wahrscheinlich noch einen längeren Abend vor dir, ne? Gehst jetzt noch mal raus zur Prozession?
Ich gucke mir das jetzt auf jeden Fall noch mal an. Ja, ich werde mir das angucken, tatsächlich. Wobei die ja schon so weit sind, dass die gleich den Sarg umladen und nach Windsor fahren. Also ab da ist sie mit dem Auto unterwegs, aber ich gucke mir das trotzdem an, weil die hier bei mir vorbeifahren. Hier ist schon alles abgesperrt. Ich bringe da jetzt gleich mal runter.
Die EU versteht sich ja als Wertegemeinschaft. Also wer Mitglied werden will, muss eine Demokratie sein, muss Menschenrechte achten, muss einen funktionierenden Rechtsstaat haben und so weiter. Problem ist, was macht man, wenn ein Mitgliedsland, das man ja nicht einfach wieder rausschmeißen kann, das auf einmal alles nicht mehr erfüllt? Ungarn ist so ein Fall. Das EU-Parlament hat letzte Woche festgestellt, dass Ungarn eigentlich gar keine richtige Demokratie mehr ist, sondern eine Wahlautokratie, haben sie das genannt. Und das EU-Parlament ist auch schon seit langem sauer, dass die Kommission da nicht härter durchgreift, zum Beispiel indem man Ungarn einfach EU-Gelder nicht mehr auszahlt. Das wäre nämlich möglich auf Grundlage des sogenannten Rechtsstaatsmechanismus. Und gestern, großer Tag, hat die Kommission das tatsächlich zum ersten Mal angedroht, hat gesagt, wenn Ungarn nichts gegen die Korruption unternimmt, dann könnten 7,5 Milliarden Euro gesperrt werden. Ist die Kommission jetzt also doch ein richtig harter Hund und greift da richtig hart durch? Oder kann sich Viktor Orban doch wieder mit irgendwelchen Fake-Reformen rausmanövrieren? Das kann uns jetzt Peter Kapern erklären, unser Korrespondent in Brüssel. Hallo Peter.
Josephine. Hallo, hallo.
Erklär doch zuerst nochmal, wieso hat die Kommission das gerade jetzt angedroht oder vorgeschlagen, Ungarn da die EU-Fördergelder zu kürzen?
Naja, dieser Rechtsstaatsmechanismus schreibt ja ein ganz rechtsförmiges Verfahren vor. Man darf ja nicht vergessen, die EU-Kommission muss rechtlich völlig auf der sicheren Seite sein, wenn sie ein solches Verfahren gegen einen Mitgliedstaat startet. So, und die Kommission hatte diesen Rechtsstaatsmechanismus im April erstmals ausgelöst und dann funktioniert das eben nach einem bestimmten festgelegten Verfahren. Da werden Briefe geschrieben, in denen dargelegt wird, welche Bedenken bestehen. Dann gibt es Fristen zur Beantwortung. Dann gibt es einen Kommunikationsprozess. Und jetzt war einfach der Zeitpunkt gekommen, wo die Kommission aus dem Hin und Her von Briefen und Informationen den Schluss ziehen musste und sagen musste, so, das ist jetzt unsere Meinung.
Es geht ja, wenn ich es richtig gelesen habe, um 7,5 Milliarden, die gekürzt werden könnten. Das klingt erstmal nach ziemlich viel Geld. Ist das tatsächlich so ein großer Anteil der EU-Gelder für Ungarn und wofür wären die eigentlich gedacht?
Also es geht konkret um Gelder aus verschiedenen Strukturfördermitteln. 7,5 Milliarden Euro aus den Haushaltsmitteln, die Ungarn erhalten soll bis zum Ende dieser Haushaltsperiode, also bis 2027. 7,5 Milliarden, das ist nicht nichts. Das sind 20% aller Mittel, die Ungarn aus dem EU-Haushalt zustehen. Und alle Experten sind sich einig, wenn dieses Geld nicht fließen würde, das würde Viktor Orban durchaus merken, weil das Geld ist natürlich verplant, so wie alle anderen Mitgliedstaaten natürlich die Gelder verplanen, die da aus Brüssel bekommen, überlegen, in welche Projekte, in welche Maßnahmen pumpen wir das Geld rein. Aber es gibt eben Kritiker, die sagen, nein, das ist eigentlich gar nicht genug. Eigentlich müsste man sogar 100% aller Mittel aus den Brüsseler Kassen für Ungarn sperren.
Also das würde theoretisch gehen, dass man sagt, man streicht Ungarn einfach alles, auch inklusive Agrarsubventionen und so weiter.
Naja, ich bin nicht sicher, ob das erstens politisch klug wäre, denn beispielsweise hat die Kommission sehr wohl überlegt, aus welchen Bereichen sie die Mittel kürzt. Ich habe ja eben gesagt, es handelt sich da um bestimmte Strukturförderfonds. Man hat einen Bogen um die Agrarausgaben gemacht, ganz einfach, um den Zusammenhalt, den engen, den es zwischen Viktor Orban und den ungarischen Bauern gibt, nicht noch zu stärken. Also es gibt da durchaus politische Überlegungen, wenn man überlegt, welche Gelderstreiche es ist. Aber es gibt eben auch Vorgaben des Europäischen Gerichtshofes. Der hat gesagt, dass alles, was die Kommission im Vollzug dieses Rechtsstaatsmechanismus unternimmt, angemessen und proportional sein muss. Und da hat die Kommission eben gesagt, naja, diese 7,5 Milliarden, das scheint uns diese beiden vom EuGH definierten Kriterien zu erfüllen. Und alles Geld zu streichen, das ginge dann eben über dieses Maß hinaus.
Jetzt ist das ja noch gar nicht gesagt, dass das wirklich so kommt. Also die Mitgliedstaaten müssten damit qualifizierter Mehrheit zustimmen und Ungarn selbst kann das auch noch abwenden, wenn sie jetzt Reformen umsetzen. Du hast gestern einen Kommentar zu dem Thema gemacht und hast gesagt, dass du gar nicht glaubst, dass es dazu kommen wird. Warum glaubst du das nicht?
Ich glaube eigentlich noch nicht mal, dass das eine ernst gemeinte Drohung ist. Denn ich habe mir diese Pressekonferenz von Johannes Hahn, das ist der zuständige Haushaltskommissar, gestern angeschaut und ich war über den Tonfall, über den Zungenschlag wirklich erstaunt. Er hat so viel Positives und Lobendes über die ungarische Regierung gesagt, auch aus den Reihen der EU-Kommission war dann Ähnliches zu hören. Und daraus kann man nur schlussfolgern, dass Viktor Orban in der Tat finanziell das Wasser bis zum Hals steht. Ihm fehlt Geld, die Wirtschaft läuft nicht gut, die Inflation galoppiert, die Preise steigen stark. Und das hat Johannes Hahn auch eingeräumt, dazu geführt, dass Ungarn im Sommer plötzlich gesprächsbereit war und die Fühler ausgestreckt hat im Rahmen dieses Dialogprozesses, den ich da anfangs erwähnt habe. Und plötzlich preschte dann die ungarische Regierung vor und sagte, pass mal auf, wir haben hier ein Paket von 17 Reformmaßnahmen, die setzen wir um. Und das ist gemeinsam mit den Experten der EU-Kommission den ganzen Sommer über erörtert und hin und her bewogen worden. Und dann stellte sich der EU-Kommissar gestern auf die Bühne hier im Brüsseler Pressesaal und sagte, dass alles, was Ungarn vorschlägt, im Prinzip geeignet sei, unseren Bedenken Rechnung zu tragen. Wenn Ungarn diese Gesetze jetzt umsetze, dann sei das ein Game Changer, sagte er wörtlich, und er fügte hinzu, ich bin zuversichtlich, dass Ungarn bedeutende Reformen umsetzt. Das scheint mir doch darauf hinauszulaufen, dass die Kommission und die ungarische Regierung sich über einen Reformfahrplan verständigt haben und dass Ungarn zugesagt hat, diese Reformen umzusetzen. Und wenn es so kommt, und da war, wie gesagt, der Kommissar gestern eigentlich felsenfest von überzeugt, dann wird auch kein Geld gestrichen. Deswegen glaube ich gar nicht, dass das eine ernst gemeinte Drohung war.
Kannst du noch mal kurz zusammenfassen, was die wichtigsten Punkte sind, was Ungarn da vorgeschlagen hat an Reformen?
Ja, das im Zentrum steht die Einrichtung einer Integritätsbehörde. Das ist eine Behörde, die aufpassen soll, dass es keine ausufernde Korruption mehr gibt in Ungarn. Und diese Behörde soll unabhängig arbeiten, hat die ungarische Regierung zugesichert. Da sollen auch tatsächlich Personen berufen werden, die nicht nur am Zügel von Viktor Orban sind. Auch das hat Ungarn zugesagt. Das alles soll jetzt in Gesetze gegossen werden. Und ungarische Kollegen hier in Brüssel weisen allerdings darauf hin, es gibt in Ungarn Dutzende von Behörden, von denen die Regierung behauptet, sie sei unabhängig. Sie seien unabhängig. De facto aber sind die alle an der langen Leine von Viktor Orban besetzt mit Viktor Orbans Kumpeln, und deswegen hat die Regierung da den direkten Durchgriff. Also da gibt es große Skepsis. Das ist das eine. Das andere ist, das Ausschreibungswesen soll geändert werden. Man hat festgestellt, dass bei 50% aller Ausschreibungen, die es in Ungarn gibt, rund um EU-Projekte, wo EU-Geld reinfließt, da gibt es nur einen Bewerber, und komischerweise sind das immer Kumpels oder Verwandte von Viktor Orban, und das ganze EU-Geld, ein großer Teil davon jedenfalls, landet immer in den Taschen der engsten Freunde, Bekannten und Mitarbeiter von Viktor Orban, die da unfassbar reich geworden sind binnen kurzer Zeit. Jetzt soll eben das Ausschreibungsrecht geändert werden, damit es mehr Bewerber und mehr Wettbewerb gibt. Andererseits weisen dann eben auch Kritiker darauf hin, naja, wenn jetzt sich nicht nur ein Günstling bewirbt auf einen solchen EU-geförderten öffentlichen Auftrag, sondern zwei Günstlinge von Viktor Orban, dann besteht zwar sowas wie Wettbewerb, aber Korruption ist damit noch lange nicht verhindert.
Aber das heißt, also du klingst jetzt auch eher skeptisch und würdest vielleicht sagen, dass das eher Fake-Reformen sind, die die Orban-Regierung dann da umsetzen würde.
Nein, das lässt sich jetzt nicht beurteilen, Josefine. Das muss man abwarten, das muss man sehen, wie das denn ist. Fest steht jedenfalls, mir scheinen sich Ungarn und die EU-Kommission auf einen Fahrplan verständigt zu haben, was bis wann getan werden muss, damit es eben nicht zum Entzug der Gelder kommt. Und Ungarn hat nun bis zum 19. November Zeit, diese Gesetze alle umzusetzen. Das erste Gesetzespaket soll schon diese Woche durch das Parlament gepeitscht werden. Und danach haben die Mitgliedstaaten einen Monat Zeit, sich anzugucken, ob das wirklich wirkt, ob das wirklich den Ansprüchen genügt. Und wenn ja, naja, dann braucht man auch nicht mehr abzustimmen über die Verhängung dieser Geldsperre.
Aber du hast jetzt schon gesagt, da geht es um Korruption, also dass EU-Gelder nicht rechtmäßig verwendet werden. Das heißt, bei diesen ganzen anderen Sachen, die immer kritisiert werden an Ungarn, eingeschränkte Pressefreiheit, dass Menschen der LGBTIQ-Community massiv diskriminiert werden, darum geht es gar nicht. Da hat die EU sozusagen gar keine Handhabe, und da muss Ungarn dann auch nichts ändern.
Sie hat jedenfalls nicht diese Handhabe. Der Rechtsstaatsmechanismus, da muss man ein wenig zurückschauen. Das war im Winter vor 2 Jahren, als das große Finanzpaket verhandelt wurde, noch mit der Bundeskanzlerin Angela Merkel. Da brauchte man Ungarns Zustimmung für den Wiederaufbaufonds, für andere große Pakete, und gleichzeitig wurde eben dieser Rechtsstaatsmechanismus verabschiedet. Und damals wurde er so eng gezirkelt, dass er wirklich nur abzielte auf die Gefahr für den europäischen Haushalt. Das heißt, es war von Anfang an klar, dass er niemals gegen Einschränkung der Medienfreiheit, der Wissenschaftsfreiheit oder Ähnliches würde helfen können. Es gibt natürlich andere Instrumente, die die Europäische Union zur Hand hat. Das Artikel 7-Verfahren beispielsweise, das sich als unbrauchbar erwiesen hat, weil Polen und Ungarn sich gegenseitig Rückendeckung geben. Es gibt die Vertragsverletzungsverfahren. Immer wieder verklagt die EU-Kommission Ungarn wegen Rechtsstaatsverstößen vor dem Europäischen Gerichtshof und gewinnt im Prinzip alle Prozesse. Aber das sind alles unglaublich mühsame Prozesse, unglaublich langsam. Und ja, Viktor Orban, der schiebt dann die Urteile aus Luxemburg dann auch gerne mal in seinen persönlichen Kamin und befolgt sie dann einfach nicht. Das heißt also, ein wirklich scharfes Instrument hat die Europäische Union. Aber dieser Rechtsstaatsmechanismus, der war immer nur auf diese Betrugs- und Korruptionsfälle gerichtet.
Jetzt ist natürlich gerade mit dem russischen Angriffskrieg und der Energiekrise auch eine besondere politische Zeit. Und man hört immer wieder, wie wichtig das ist, dass die EU da Geschlossenheit zeigt, zum Beispiel bei den Sanktionen, da muss sie ja einstimmig sein. Wenn man jetzt ernst machen würde mit Ungarn und da quasi auf totale Konfrontation geht, würde man dann nicht riskieren, dass man dann als EU gar keine Geschlossenheit mehr hinkriegt und in wichtigen Dingen wie Sanktionen beispielsweise auch gar nicht mehr handlungsfähig ist?
Ist man ja im Prinzip schon gar nicht mehr, denn wir erinnern uns an das letzte Sanktionspaket, da war der Boykott von russischem Öl drin und daran ist so lange herumgebastelt worden, bis Viktor Orban und auch einige andere Länder eine komplette Ausnahme bekommen haben von dieser Sanktionsliste. Das heißt, die brauchen da gar nicht mitzuziehen. Insofern gibt es diese Einheit ja schon gar nicht mehr. Viktor Orban rühmt sich bester Beziehungen zu Wladimir Putin. Er kritisiert viele Maßnahmen, die die Europäische Union ergreift, ist überhaupt skeptisch, was die Sanktionen angeht und vielleicht das deutlichste Zeichen dafür, dass da was schief läuft. Jetzt gerade noch hat er ein großes Lob aus dem Kreml bekommen dafür, dass er, wie es dann im Kreml-Sprech hieß, beweise, dass er souveräne Entscheidungen treffe und nicht einfach alles mitmache, was die EU macht.
Du hast jetzt gesagt, Ungarn hat jetzt erstmal Zeit und am Ende müssten dann die Mitgliedstaaten darüber entscheiden, ob es zu solchen Kürzungen kommt. Wie schätzt du da die Stimmung ein? Also zum Beispiel bei so Ländern wie Polen oder andere, da gab es ja immer einige, die sich in Sachen Rechtsstaatlichkeit so gegenseitig geschützt haben, weil sie selber am Pranger standen.
Ja, also Polen hat ja schon wieder angekündigt, Morawiecki, der polnische Ministerpräsident, hat gesagt, dass er auch in diesem Fall wieder Ungarn volle Rückendeckung gibt. Es müssen 15 Mitgliedstaaten der Verhängung dieser Finanzsanktionen, wenn es jemals dazu kommt, ich füge das nochmal hinzu, zustimmen. 15 Staaten, die 65% der europäischen Bevölkerung vertreten. Polen wird definitiv nicht damit sein und mit dabei sein. Und da muss man eben abwarten, wie sich die anderen Visegrad-Staaten verhalten. Die haben ja mal ganz eng zusammengearbeitet, waren ganz eng verbündet mit Ungarn. Allerdings über die Russlandpolitik hat es da doch tiefe Zerwürfnisse gegeben. Ob es da noch diesen Zusammenhalt gibt, muss man abwarten. Und dann gucken natürlich viele angstvoll nach Schweden und nach Italien. Wenn da jetzt Regierungen ans Ruder kommen, unter dem Einfluss von Rechtsextremen, in dem Fall Italien vielleicht sogar unter der Führung von Rechtsextremen, Neofaschisten, ja, dann könnte es natürlich sein, dass es schwieriger werden wird, diese qualifizierte Mehrheit zu bekommen. Ausgeschlossen ist es nicht, weil viele Länder, wie gesagt, von Viktor Orban richtig die Nase voll haben.
Peter, dann danke dir fürs Erklären und ja, bis zum nächsten Mal.
Gerne, Josefine. Bis dann, tschüss.
Also eine vielleicht eher halbherzige Drohung von der EU-Kommission gegenüber Ungarn und das Mega-Ereignis heute in London. Die Queen wird begraben. Das waren unsere Themen in der Tag an diesem Montag, den 19. September. Wem das jetzt alles noch nicht genug Queen war, bei uns im linearen Programm berichten wir den ganzen Tag immer wieder live aus London. Und wer sagt, ich kann damit gar nichts anfangen und ich kann es nicht mehr hören, dann war das jetzt, glaube ich, auch erstmal für einige Zeit wieder das letzte Gespräch über die Royals hier im Podcast. Ansonsten Feedback wie immer an dertag@deutschlandfunk.de. Ich bin Josefine Schulz. Tschüss und wer mag, gerne. Bis morgen.